Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle FFK, dem Film- und Serien-Podcast von Rolling Stone. Wie immer zu abonnieren auf Spotify, Deezer und iTunes. Und ihr könnt die Folge auf YouTube hören und oben auf unserem Artikelplayer auf jeder Seite. In der heutigen Folge sprechen Arne Wielander und ich über Sean Connery, über Leben und Werk des großen Schauspielers, der am 31. Oktober im Alter von 90 Jahren verstorben ist. Mein entscheidender Sean Connery-Moment, auch wenn ich den Film gar nicht so gerne mag, über den werden wir dann sprechen, wenn wir in unserer Kinoretrospektive der 80er Jahre aufs Jahr 1989 zu sprechen kommen. Mein entscheidender, prägender Moment mit ihm ist Indiana Jones und der letzte Kreuzzug. Da spielt er, Connery war dann 59 Jahre alt, den Vater von Indiana Jones, ist dort also Henry Senior. Und Ford selber war da 47, also unwesentlich jünger, aber man nahm das den beiden ab, Vater und Sohn. Und was mir gut gefiel an der Darstellung von Connery oder generell, wie die Figur konzipiert gewesen ist, er ist eigentlich bis zum Ende kein wirklich guter Vater gewesen. Also Indiana Jones Jr., Ford, wurde ja auch zum Archäologen, der es ihm immer recht machen will, der sich sehr hohe Ziele setzt, weil er seinen Vater nie zufriedenstellen konnte. Und es gibt so eine sehr bewegende Szene, in der sie sich gegenüber sitzen in einem Zeppelin und aus Deutschland fliehen und Harrison Ford ihn konfrontiert damit, immer abwesend gewesen zu sein und nie in der Lage gewesen zu sein, ihm zu zeigen, was er kann. Und Connery hat dann gesagt, als du gerade interessant wurdest, da hast du dich von mir entfernt. Also da hat er nochmal in diesem Unverständnis heraus, das er gebracht hat, gezeigt, dass er nie verstanden hat, was eine Vaterfigur zu sein oder wie man dem Sohn gegenüber überhaupt zu sein hat. Ich weiß ja, ob es Spielbergs Idee gewesen ist oder George Lucas Idee, aber es gibt tatsächlich in dem Film noch so einen Verweis darauf, die auch auf Connery als Sexsymbol nochmal anspielt. Er spielt da ja so einen argromilierten, fischermützigen, oder eher so einen Woody Allen-Hut trägt er da ja älteren Herrn, der immer wieder befreit werden muss, der eigentlich selber auch nie wirklich, ich sag mal so als Schläger wie Indiana Jones in Erscheinung tritt, sondern immer befreit werden muss aus allen möglichen Schlössern. Aber es gibt eine Szene, in der auf ihn als Sexsymbol angespielt wird und das ist, als sich die Partnerin von Indiana Jones, Dr. Elsa Schneider, als Verräterin herausstellt, Senior und Junior aneinander gebunden sind, auf einem Stuhl sitzen, Rücken an Rücken und dann Herr Ford ihn fragt, woher denn diese und jede Information wüsste und dann sagt dann Sean Connery, ja, sie redet im Schlaf. Und da wird nochmal klar gemacht, dass auch er als Sexsymbol noch in Frage kommt, dass auch er die Frauen noch kriegt, so wie als James Bond in Erscheinung getreten ist. Ich weiß nicht, wer das einbauen wollte, aber ich finde es ein toller Verweis. Und der hat auch gezeigt, vielleicht war es sogar Sean Connerys erste Rolle, in der er einen Opa dargestellt hat. Mhm. Und das noch nicht mal mit 60 Jahren. So alt sahen die Leute in den 80ern schon aus.
Naja, er hat sich selbst älter gemacht in den 80er Jahren. Eigentlich in den 70er Jahren schon. Also Robin und Marian, Der Wind und der Löwe, das waren Filme, in denen er älter in Erscheinung trat, als er tatsächlich war. Er wollte das Toupet nicht tragen, hat er immer gehasst bei Bond, war schon in den 60er Jahren Licht geworden, das Haupthaar gelichtet. Aber den Bart hat er gern getragen. Er hat Anfang der 70er Jahre den Schnauzbart getragen bei einem Film von Sidney Lumet. Es gab jetzt zu Ehren Sean Connerys den Film Ransom von Caspar Wrede, britisch-schwedische Koproduktion, ich glaube von 1974, Entführungsfilm, wo er einen grimmigen schwedischen Polizisten oder Geheimdienstermittler spielt. Und da und bei Sidney Lumet in Molly Maguires, der Bergarbeitergeschichte, hat er den Schnauzbart und später dann immer öfter Vollbart. Und großer Mützen- und Hutträger außerdem.
Und trägt er denn eigentlich eine Glatze in welchem Film? Also offensiv. Also auch mit Haarkranz und so. Weil bei der Wind und der Löwe trägt er wahrscheinlich so ein Beduinenkostüm.
Ja, eine Art Kapuze, glaube ich. Und eine Kutte wie in Der Name der Rose. Deshalb kam man wahrscheinlich auch auf diese Besetzung. Das war wahrscheinlich Bernd Eichingers Geniestreich, dass er sofort an Connery dachte. Bei dem weisen Mönch, der ja auch verschmitzt und raffiniert ist und Selbstironie. Also das war die Rolle, die ihn in den 80er Jahren vollkommen etabliert hat.
Aber den konnte man doch noch kriegen, Connery, im Jahr 1986. Da hat er noch nicht seinen Oscar gehabt für die Untouchables. Das war so eine Limbo. so eine Art in Limbo Zeit nach Sagt niemals nie Highlander, war ja auch, ist klar, es ist ein großer Erfolg und vor allem ein großer Kultfilm geworden, wie man sagen würde, aber das war auf dem Papier gesehen überhaupt nicht absehbar, welches Faszinosum Highlander auslösen würde. Es war auch ein Glücksgriff. 85, 86, wahrscheinlich die Zeit, in der Connery am weitesten weg vom Fenster war, wie es überhaupt geht.
Aber es war eine kurze Zeit. Also es begann, 3 Jahre vielleicht. Es begann eigentlich Ende der 70er vor, Sagt niemals nie, als ein Meteor gespielt hat. Und Outland 81 war auch kein großer Erfolg der Science-Fiction-Filme. Er war sehr gut. Aber Ende der 70er Jahre war es problematisch. Ich glaube, das ist die Entscheidung, doch, niemals nie zu sagen, beflügelt hat, dass er in der Krise war. Er wurde dann noch als Hauptdarsteller besetzt. Der Tiefpunkt wahrscheinlich, der Film Feuer am Horizont heißt er, glaube ich, zu Deutsch, einen ganz anderen amerikanischen Titel. Da spielt er auch mit Hardy Krüger in einer Nebenrolle. Und das ist eine Satire, eine Kriegssatire von 1982. Und ein katastrophaler Misserfolg.
Hat er Regie geführt?
Mir fällt jetzt gerade der Name nicht ein.
Noch nie gehört.
Aber er ist ein berühmter Regisseur, der, ich kann jetzt nicht nachschauen, hätte vorhin schauen müssen. Aber es ist derselbe, der Kaltblütig in den 60er Jahren inszeniert hat. Also für realistische Schwarz-Weiß-Filme bekannt. Ein hartes Schwarz-Weiß. Und ich glaube, das ist einer, war entweder der letzte Film oder der vorletzte Film. So katastrophal missglückt.
Und der war von 82?
Ja, 82. Und ich glaube, im selben Jahr erschien der letzte Film zu Deutsch am Abgrund von Fred Zinnemann. Und er wollte sicher gern mit Fred Zinnemann arbeiten und hat den Film akzeptiert, und den Film kennt heute niemand mehr, außer Lambert Wilson, der Co-Star ist und ein Bergsteiger in den Schweizer Alpen spielt, und Connery spielt einen Arzt, der eine leidenschaftliche Affäre mit seiner Nichte, die ihn schon als Kind bewundert hat, ausführt. Und die reisen gemeinsam in die Schweizer Alpen und klettern dann in den Bergen rum.
Ja, das war immer, er war ja als Actionman auch mit. Ich meine, heute ist es ja selbstverständlich, dass ein Schauspieler mit Anfang 50 auch noch Actionheld sein kann. Viele der Leute, die heute noch sehr jung aussehen, wie, da muss man nur mal Keanu Reeves nehmen, der auch schon über 50 ist, die machen das noch. Liam Neeson über 60 oder bald 70, der ist, glaube ich, jetzt 70 geworden oder wird 70, der kriegt den Actionhelden auch noch. Und damals, Anfang der 80er, war das dann noch, war es dann noch was Besonderes, eine Körperlichkeit zu zeigen, oder wurde den Leuten vielleicht auch gar nicht so zugetraut? Also ich sag mal, in Sagt niemals nie wirkt er schon relativ alt, finde ich. Ähnlich wie Roger Moore, der nochmal 3 Jahre älter war im Angesicht des Todes. Aber unabhängig davon, also ich gucke mir Sagt niemals nie gerne an. Ich finde es ein bisschen albern, dass man diesem Film den Titel Sagt niemals nie gegeben hat, weil er nämlich keinen Verweis auf James Bond darstellt, sondern tatsächlich auf den Menschen Sean Connery, der sich nochmal überreden hat, darzustellen. Also da wurde seine Person fast größer gemacht als die Rolle. Dass man den nicht Feuerball nennen konnte aus rechtlichen Gründen, ist ja klar. Aber man hätte ihn ja irgendwie, keine Ahnung, irgendwie Disco Volante oder irgendwas mit Brandauer oder mit dem Computerspiel, oder man hätte ja irgendwie was in der Richtung nochmal nehmen können. Aber ich gucke ihn mir eigentlich, wir werden ja dann in unseren 80er-Jahrgängen noch auf das Jahr 1983 zu sprechen kommen. Ich könnte mich immer schlecht entscheiden, ob ich Octopussy lieber gucke oder Sagt niemals nie. Beide haben ihre Schauwerte. Ich mag auch den Score von Michel Legrand zum Beispiel zu dem Film. Brandauer ist auch ein weit besserer Bösewicht als derjenige, der Octopussy dieses Auge ist. Also ich könnte mich da irgendwie nicht richtig entscheiden. Ich finde so richtig, dass Connery die Rolle nochmal gemacht hat, ist natürlich auch ganz klar nur eine monetäre Entscheidung gewesen sein.
Ja, das war es. Und es war auch die Rache an Harry Saltzman und Albert Broccoli, die ihm wenig Gage gezahlt haben in den 60er Jahren und dann erst bei Diamantenfieber 1971, als er noch einmal zurückkehrte, ihm 1 Million gegeben haben, aber er war immer unzufrieden. Also er war auch ein notorischer Nörgler, was die Produzenten anging, und er blieb unzufrieden. Man hat das auch als Rache gedeutet, dass er, also es war so, dass die Geschichte, dass jemand Teile der Geschichte von Ian Flemings Feuerball hatte. Mhm. Und der hatte also das Recht, diesen Film zu drehen, ohne Broccoli und Salzmann fragen zu müssen oder die Flemingschen Erben. Und so kam dieses Projekt zustande. Und dieser Produzent hat Connery dann dazu überredet, hat ihn davon überzeugt, den Film überhaupt zu drehen. Und ich kann mich daran erinnern, es war eine absolute Sensation, weil Octopus hier erwartet wurde, und als es hieß, und das war, ist natürlich die Ironie des Titels. Also es ist ja ein richtiger Bond-Titel. Also steht in der Tradition, ne? Und vor allem der späteren Filme.
Aber da war doch trotzdem,
die Welt ist nie genug.
Ja, aber da war doch trotzdem ausgedacht, oder? Das war jetzt kein Fleming.
Ja, natürlich. Fleming, genau. Ist eigentlich, wie heißt das, The Thunderball?
Oder ja.
Thunderball.
Thunderball war die Vorlage.
Die Geschichte Thunderball und jetzt in einer anderen Variation. Aber damals hat man gar nicht daran gedacht, dass das eigentlich ein Remake von Thunderball ist oder die gleiche Geschichte.
Es lagen nur 18 Jahre dazwischen. Ja. Das ist aus heutiger Sicht, wenn du die Filme vergleichst, die heute gedreht werden, 2020 und im Vergleich zu 2002, die sehen sich filmisch nicht so unähnlich, aber das waren wirklich verschiedene Ären, Universen, die zwischen den Jahren 65 und 83 lagen. Also es ist wie Feuer und Wasser. Man kann sich das heute nicht mehr vorstellen, wie unterschiedlich Filme aussahen.
Also es gibt da die schon Videospiele, es gibt dann das Casino, es gibt die Yacht, das ist ein unglaublicher Luxus.
Ich hatte mir nochmal, man kann auf YouTube ja das Intro angucken, man kann sowieso eigentlich alles auf YouTube angucken, aber da sieht man nochmal die Titelmelodie von Legrand und da singt dann, ich weiß nicht, wie die heißt, das ist diese Sängerin, die für Sergio Mendes immer ganz oft, diese Bossa Nova, egal. Diese
Schuld Sachen war nur der Bossa Nova?
Ja, nein, nee, das nicht, aber Sergio Mendes hatte doch irgendwie Maschinada gemacht und da hat sie die Lead-Vocals gemacht, diese Sängerin auf jeden Fall. Die singt Never Say Never Again und ich weiß nicht, ob es mit Absicht gemacht ist oder ob das irgendwie ein blöder Schnitt ist oder ein blöder Tonschnitt. Es ist ein kein gefährliches, kein actionhaltiges Lied, es ist eher so ein Bacardi-Ballade, würde ich gerne mal sagen. Aber während sie ihre normalen Zeilen singt, ermordet Connery als James Bond im Hintergrund schon die ganzen Wachmänner in dieser südamerikanischen Villa, in der er einbricht. Der wird also so ein ganz normaler Lyrics, Vocals werden einfach ganz lieblich darüber gelegt, wie er sozusagen dann irgendwie seinen Strick anlegt und dann von hinten, das kennt man ja dann irgendwie, den Hals dann abschnürt und solche Sachen. Das würde es bei normalen James-Bond-Filmen, die natürlich dieses Maurice Binder-Intro hatten, natürlich nicht geben.
Mhm. Ja, aber der Film ist sehr raffiniert gemacht von Irvin Kershner, der den zweiten
Star Wars, glaube ich,
inszeniert hat. Ne?
Ja, ja.
Ein sehr, sehr versierter Regisseur. Übrigens hat, glaube ich, hat der Kameramann Suschitzky, der mit Cronenberg zusammengearbeitet hat, der war auch der Kameramann von Irvin Kershner, aber er hat, glaube ich, nicht Never Say Never Again fotografiert, weil er auch keine Horrorfilme, also er hätte Never Say Never Again machen können. Aber was ich sagen wollte, also Brandauer ist fabelhaft. Also Fröbe gilt als der allerbeste. Donald Pleasence würde man nennen. Kurt Jürgens unbedingt. Ja, aber
Pleasence war auch schon eine Comicfigur. Also den habe ich nie ernst
genommen,
Pleasence. Aber der würde ich dann eher noch Dings machen.
Ein Giftzwerg. Ja.
Stromberg.
Ja.
Kurt Jürgens.
Ja.
Die Deutschen waren eigentlich relativ gut als Bösewichte.
Genau. Jürgens gigantisch in dem Film. Die ganze Statur des damals schon gealterten Kurt Jürgens, der ja tatsächlich ein Weltstar war und der auch eiskalt in dem Film oder gerade in dem Jovialen, ne? Die müssen jovial sein. Telly Savalas ist auch sehr gut in Geheimdienst ihrer Majestät. Dann mag ich sehr gern mit dem Ohrläppchen. Und Kim Basinger, ne? Oder sagt man Basinger?
Basinger.
Kim Basinger.
Die erste große Rolle.
Ja, eben. Und sie wurde sogar da erst vorgestellt und dann die rasende Eifersucht Klaus-Maria Brandauers.
Ja, er beobachtet sie, ne? Durch diesen Spiegel.
Ja, genau. Und sie tanzt Ballett und er beobachtet sie immer und er ahnt schon.
Vor Paris, Texas, diese Spiegelszene.
Ja.
Ich finde, man merkt trotzdem Connery, also es gelingt ihm nicht abzustellen, dass er so ein bisschen neben dem Film steht. Also er hat diesen Enthusiasmus, den er vielleicht bis Goldfinger als James Bond hatte, den hat er dafür auch nicht wiederentdeckt. Also ich meine, gut, es ist immer eine Empfindungssache, jeder sieht das anders, aber ich meine, man merkt ihm spätestens Thunderball schon an, dass er so die Lust an dem, was man auf der Franchise nennen würde, also in dieser Filmreihe so ein bisschen verloren hat. Und also schon sehr, sehr, auch wie man sagen würde, Augenzwinkern oder so viel Sachen ja, daran geben.
Aber natürlich, das sogenannte Augenzwinkern hat er praktisch erfunden. Also ne, bei Cary Grant gibt es das vielleicht. Bei Cary Grant gibt es das Augenzwinkern, aber nicht außerhalb der Rolle. Ne, er spielt immer diesen Mann, der ohnehin das Augenzwinkern hat, aber das gehört immer zu der Figur, die gespielt wird. Bei Connery scheint es so, als würde er immer einen Schritt neben dieser für ihn uneigentlichen Rolle stehen. Denn er war dafür nicht ausgesucht worden. Ian Fleming war unzufrieden mit dieser Wahl. Er ist eben nicht dieser englische Snob. Er wirkt nicht wie derjenige, der ihn vorschwebte, nämlich eben Cary Grant, David Niven, Patrick McGoohan und damals auch schon Roger Moore. Die waren dafür vorgesehen. Und Connery war eigentlich ein zu athletischer, zu kräftiger
eigentlich Typ. Eigentlich ein absurdes Kriterium, wenn man überlegt, wie sportiv oder wie muskulär Bond-Schauspieler wie Daniel Craig danach geworden sind. Man hat ja, nach Connery ist man zunächst ein bisschen auf Abstand genommen von diesem Bodybuilder-Typen. Er war ja auch Bodybuilder, Connery, und hat dann tatsächlich mit Moore etwas mehr den Gentleman genommen, auch mit Lazenby, mit diesem kurzen Zwischenspiel, ja auch eher so ein baumlangen, nicht drahtig, aber doch eher jemanden, den man vielleicht eher mit Karate in Verbindung bringen würde, Typen genommen. Man ist dann zunächst ein bisschen zurückgegangen, von daher haben ja viele auch recht, wenn sie dann Daniel Craig als Connery-ähnlichen Bond ins Spiel bringen. Mir ist gerade nochmal eingefallen, ich kenne noch eine Anekdote, die lässt sich gut nachlesen, ich weiß nicht, wie du das siehst. Es gibt so ein sehr gutes, interessantes Buch über die Dreharbeiten vom Herrn der Ringe von Ian Nathan, das war der ehemalige Chefredakteur vom Empire Magazine aus London. Und der hat das nochmal nacherzählt. Peter Jackson wollte damals als Gandalf ja in Erstbesetzung John Connery haben und hat den auch angefragt. Und das war 1999, als die Dreharbeiten begonnen. Das war 4 Jahre vor seiner Rente. Er hat ja gesagt, er selber als Rente bezeichnet, nach Liga der außergewöhnlichen Gentlemen. Und da hat man ihm das Skript zu den Bahamas gebracht, aber kein Feedback von ihm bekommen. Und normalerweise, ich weiß nicht, wieso die Feedback-Kultur unter Superstars ist, aber alle sind davon ausgegangen, dass er sich dazu äußern würde. Connery hat es aber nicht. Und auch bei der zweiten Nachfrage nicht. Und hat dann irgendwie 5 Jahre später, ich weiß nicht, ob es eine Pressekonferenz in Venedig oder in Cannes gewesen ist, da hat ihn ein Reporter darauf angesprochen. Ja, wie ist das eigentlich mit dem Herr der Ringe? Hat ja Ian McKellen gemacht, den Gandalf. Wollen Sie dazu was sagen oder warum haben Sie darauf nicht reagiert und was sagen Sie? Und dann Connery halt irgendwie gesagt, ja, ich habe das überhaupt nicht verstanden. Mhm. Ich weiß überhaupt nicht, was das soll. Ich habe das durchgelesen und ich hab die ganze Geschichte gar nicht verstanden. Also nicht im Sinne von zu doof, sondern er fand es einfach zu albern. Dieser Ian Nathan, der Autor, hat das sehr lustig geschrieben. Ist überhaupt echt ein empfehlenswertes Buch. Er hat alle getroffen, Peter Jackson mit allen gesprochen, auf allen Dreharbeiten gewesen. Aber er hat dann so ein bisschen das als Pointe rausgestellt, dass Connery dadurch tatsächlich die Summe von 450 Millionen Dollar hat, sozusagen aus den Händen, er hätte 450 Millionen Dollar verdienen können. Mhm. Und hatte natürlich keiner ahnen können, 1999, dass das so ein großer Erfolg werden würde, Herr der Ringe. Ich meine, Peter Jackson galt als der Mann, der zwar schon irgendwie himmlische Kreaturen gemacht hat, irgendwie Oscar-Nominierung, bestes Drehbuch, aber prinzipiell war er auch der neuseeländische Horrorfilmer. Sehr klein, also nicht eine kleine Cast, aber es waren halt keine großen Namen dabei. Connery hätte 18 Monate in Neuseeland drehen müssen, ist als Drehort für Big-Budget-Produktion noch überhaupt nichts damals gewesen, ist 99. Ich kann das schon verstehen, darf man ihm jetzt nicht irgendwie böse anrechnen, dass er jetzt irgendwie aufs Geld verzichtet hat, davon abgesehen, auf viel Geld zu verzichten, ist ja sowieso mal ganz lustig.
Ja, er hatte auch genügend davon und er war schon kurz vor dem Ruhestand, was niemand wusste. Bald hat er sich zurückgezogen. Im Jahr 2000 war Verlockende Falle mit Catherine Zeta-Jones. Und da hieß es dann zum ersten Mal, als er 70 Jahre alt war, als Liebhaber von Catherine Zeta-Jones, die damals vielleicht ein bisschen geschummelt mit dem Alter, aber war wahrscheinlich 38 oder so. Und da sagt er, ja, vielleicht ein bisschen unglaubwürdig, wenn er auch natürlich ein alterner Meisterdieb war und noch immer viril. Dann kam aber die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen.
Du aber ganz kurz.
Dazwischen als, Avengers.
Ja, als Liebhaber kann man, also er wirkte als Liebhaber ab dem Alter gut, wo er auch den älteren Liebhaber auch tatsächlich gespielt hat. Bei John Connor, bei Sag Niemals Nie, hat er noch versucht, den jüngeren Liebhaber zu machen, so wie Moore in Im Angesicht des Todes. Ich fand ihn als 70-Jährigen bei Catherine Zeta-Jones, fand ich ihn eigentlich ganz in Ordnung, weil das Altersgefälle da ja selber auch ein Thema gewesen ist.
Ja, also da war es unverhohlen, das war bei Bond etwas schwieriger. Oder man konnte sich damals nicht vorstellen, dieses vielleicht auch etwas schwierige Mittelalter, über 53 Jahre alt, glaube ich, bei Sag niemals nie, das auszustellen und das zum Gegenstand zu machen, also etwa also die Selbstironie auch auf das Alter auszuweiten. Das hätte auch bedeutet, dass er das Toupet nicht hätte tragen können, was er übrigens vorhatte. Er wollte in Sag niemals nie so erscheinen, wie er damals aussah, wie in nahezu all seinen späten Filmen. Stimmt natürlich nicht, in der verlockenden Falle hat er ein Toupet in der sicher auch in im Russlandhaus von 1990 von Fred Chappezy. Also mein Lieblingsfilm übrigens mit Connery. Da spielt er zwar zerzaust, hat aber trotzdem auch eine Art von Toupet, ist aber sehr realistisch, wie in den meisten Filmen der späten 80er und der 90er Jahre. Und in den Nullerjahren hat er ja nahezu dann keine Filme mehr gedreht und hat sich leider zurückgezogen nach der Liga der außergewöhnlichen Gentlemen.
Die ich bis heute nicht gesehen habe.
Ja, also das ist ein wirklich bedauerlicher Film. Eine Nummernrevue ist vollkommen bizarr. Sind lauter Star-Auftritte und das Konzept geht so wenig auf wie Avengers, ein Film, der ja kaum ein Film wurde so verrissen wie Avengers.
Ne? Was hat er denn da gespielt?
Ja, da hat er eigentlich eine Art Cameo. Ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern, dass er so den altersweisen Vorsitzenden oder wie sagt man, der Superintendent oder dergleichen. Ne? Mhm. Und während die beiden wesentlichen Parts von anderen gespielt werden. Er war ja schon zu alt, er war ja auch für die Rolle von Patrick McGoohan aus der Serie schon viel zu alt gewesen. Ja. Aber sie wollten ihn natürlich als Briten in diesem Remake haben, so wie ihn viele in den späten Filmen haben wollten, als er eigentlich Nebenrollen gespielt hat, wie eben in Untouchables, wie auch in der Name der Rose, ne? Also da füllt er ja nicht vollkommen die Leinwand aus.
Stimmt, das war allerdings tatsächlich also er hat danach, klar, in den 90ern noch einige Hauptrollen gehabt, aber seine Filmografie ist tatsächlich in der Regel auch nur mit einem Film pro Jahr besetzt gewesen, eigentlich so ab 1990, ab dem Russlandhaus. Das letzte Mal, dass man ihn im Kino sah, könnte tatsächlich dann nicht die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen gewesen sein, sondern diese schöne Fotoeinblendung aus Indiana Jones und des Königreichs des Kristallschilds. Über den Film würde ich irgendwann gerne nochmal sprechen, weil ich ihn gut finde. Ich bin wahrscheinlich einer der wenigen, die diesen Film gut finden. Und das ist einfach man kann es nicht anders sagen, es ist einfach eine geniale Idee gewesen mit der Absage Connerys. Er hat ja gesagt, dass ihm sein Retirement zu gut gefällt, um selbst für seinen Freund Steven Spielberg eine Ausnahme zu machen und nochmal als Indies Vater aufzutreten. Also dieses wurde so genial gelöst, dass man dann einfach dieses Foto auf diesem Schreibtisch zeigt. Und es gibt wenige Einstellungen in der gesamten Saga von Indiana Jones, finde ich, die so rührend sind, wie dieser Blick, den Harrison Ford auf dieses Foto des verstorbenen Vaters auf dem Schreibtisch, das eingerahmte Foto, richtig, weil Ford macht das auch wirklich gut. Also man sieht in diesem Blick, es gab da keinen Abschluss zwischen den beiden. Also sie haben sich zusammengerauft in Indiana Jones, der letzte Kreuzzug, und Vater und Sohn haben zueinander gefunden. Aber man sieht diesen Blick von Harrison Ford einfach an, dass er diesem Idol immer noch nacheifert und da nicht hinkommen wird. Egal wie viele Grals oder egal wie viele Sankara-Steine er irgendwie in die Museen bringen kann oder in das Dorf.
Ja, also über den Film habe ich bei Wikipedia gelesen, Harrison Ford und wahrscheinlich Spielberg und Lucas wollten Connery noch für einen fünften Indiana Jones.
Echt? Ja, der fünfte, der fehlt ja noch, ne? Mhm. Also den.
Mit anderen Worten, sie haben es nach dem vierten, oder bevor sie den vierten gedreht haben, haben sie ihn, Connery sich vorgestellt für den fünften. Aber im vierten ist er nur noch als Foto zu sehen. Ja. Aber daraus geht ja nicht unbedingt hervor, dass er gestorben ist und nicht mehr wiederkommen könnte.
Aus dem vierten?
Ja.
Naja, ich meine, jetzt, wo sie es so gemacht haben, Schon, also die offizielle Lesart ist tatsächlich, dass der Senior gestorben ist.
Ja.
Aber klar, es wird dann nicht ausgesprochen. Vielleicht ist er einfach auch nicht erreichbar gewesen.
Ja.
Das kann natürlich auch sein. Das Originaldrehbuch von Frank Darabont zum vierten Indiana Jones gibt ja Connery eine sehr viel größere Rolle. Also da wohnen die tatsächlich auch, glaube ich, sogar zusammen. Und dann Harrison Ford geht ins Museum und stiehlt dann dieses Idol, das er in der ersten Szene von Jägers verlorenen Schatzes in dieser unterirdischen Pfeilfabrik da irgendwie findet, bringt das dann nach Hause und Connery liest ihm dann irgendwie die Leviten. Also die haben dieses problematische Verhältnis da noch behalten. Aber ich fand es einfach schön, dass die gesagt haben, okay, Connery will nicht mitspielen, aber wir müssen mit ihm irgendwie umgehen. Dann bringen wir ihn halt zumindest per Foto noch mal 1-2000
an. Ja. Naja, also das wäre natürlich schön gewesen, wären sie noch einmal zusammengekommen im Indiana Jones Film. Ja, was ist noch zu sagen? Also in den 90er Jahren viele Unterhaltungsfilme, ein grotesker, drolliger Film, Medicine Man, das war schon fast eine Selbstparodie, aber das Naturthema, das ihn auch beschäftigt hat. Also er hat sich auch auf den Bahamas bemüht um eine Küste. Da hat er dafür gesorgt, dass die nicht verbaut wird. Ne? Aber da war natürlich Nassau auf den Bahamas einer seiner
Wohnsitze in geblieben.
Andalusien.
Er ist der geblieben nach Sag niemals nie. Dadurch hat er sich ja Nassau auch verliebt. Die haben es ja zum Teil auch gedreht.
Ja.
Er muss da gewesen sein, Dreharbeiten. Und dann drehen wir halt wahrscheinlich dann auf den Bahamas. Und dann hat er gesagt, dann kann ich auch nicht
hier bleiben. Ja, wie Marlon Brando mit der Südseeinsel.
Ja.
Taora oder so, die er dann gekauft hat und auf der dann lebte viele, viele Jahre.
Okay.
Er hat Presidio, er hat im Sumpf des Verbrechens noch, das waren alles Genrefilme, wo er in den späten 80ern, in den 90er Jahren der Star war, im Reich der Sonne, glaube ich, mit Wesley Snipes. Also er hat immer noch einen Sidekick gehabt, einen jüngeren. Und da war er dann doch die Vaterfigur. Ne?
Ja, wie bei The Rock. The Rock war ja wahrscheinlich sein größter Box-Office-Erfolg nach Indiana Jones 3, wo er auch irgendwie den Mann am Mikrofon gespielt hat und den Mentor des, ich weiß gar nicht, ob er der Mentor war.
Ja, schon, also Vorbild und also der frühere Superverbrecher sozusagen, der mit so einer ganz schweren Kette und mit einer Eisenkugel vorgeführt und befragt wird. Ne? Also von ungeheurer Autorität, obwohl es nicht sein Film ist, sondern es ist eher der von Harris, der, glaube ich, der die Hauptrolle spielt.
Ed Harris
in Alcatraz.
Ja, aber Connery wird schon alles an sich gerissen haben. Er wäre mit Abstand der größte Name. Er lässt sich auch von so einer Michael Bay-Produktion da, glaube ich, nicht eingrenzen. Also er kann das wahrscheinlich schon richtig einschätzen, dass er sagt, er bringt halt den Oscar-Fame mit rüber und ist der renommierteste der Schauspieler. Und dann gibt er sich halt für diesen Actionfilm da. Das war ja auch der Comeback-Film Nicolas Cage nach dem Oscar für Leaving Las Vegas. Da wurde dann ja Nicolas Cage für einen Zeitraum von auch nur, also von vielleicht maximal 10 Jahren wieder zum A-Lister. Also heute spielt er vor allen Dingen in Genre-Produktionen, die auch teilweise straight to DVD sind, aber das war die Geburt des 90er-Jahre-Actionhelden Nicolas Cage. Naja, nun sind wir auf Nicolas Cage gekommen.
Wegen The Rock, einer bombastischen Apotheose von Sean Connery, wie man sie am Ende dann leider nicht mehr gesehen hat.
Ja,
also es fehlt der große Abschlussfilm, es fehlt der vielleicht kleine Film.
Ja, es ist schade, dass er mit den
Gentlemen
spielt.
Ja, na gut, aber das war ihm dann egal. Oder der war des Kinos wahrscheinlich überdrüssig geworden und möglicherweise konnte er sich auch die Texte nicht mehr so gut merken und alles interessierte ihn nicht mehr.
Okay.
Und das war auch ein Zug, der ihn ausmachte. Er ist unbeugsam geblieben und hat sich niemals zu etwas überreden lassen.
So, in Gedenken an Sean Connery. Wir danken fürs Zuhören.
Ja, vielen Dank.
Und bis zum nächsten Mal.
Bis bald.
Tschüss.